müssen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. So haben wir einleitend gehört vom Wochenspruch her. Und die Frage, wie kann das alltagstauglich werden? Wirklich lieben müsste man können. So möchte ich diese Frage dazu stellen, um dieser Aufforderung zu folgen, wie das alltagstauglich werden kann. Wirklich lieben müsste man können. Es ist ja eine ziemliche Unterstellung, wenn ich das in Zweifel ziehe, dass wir lieben könnten. Also wirklich lieben. Oder dass wir überhaupt verstanden hätten, was Liebe wirklich ist. Ganz zu schweigen davon, wie Liebe wirklich gelebt werden kann. Ich unterstelle heute mal in diesem Gottesdienst mit dieser Predigt, dass wir noch nicht wirklich lieben können. Aber wir können es vielleicht lernen in kleinen Schritten. Und als Motivation dazu lese ich einen Bibelabschnitt aus Johannes 12, die Verse 24 bis 26. Da sagt Jesus in einer Belehrung seiner Jünger über seinen persönlichen Weg: Amen, Amen, das sage ich euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Sicher ist diese Szene oder dieses Erleben manchen unter uns bekannt. Da sitzt man zusammen mit einem Arbeitskollegen den ganzen Tag über einem Raum. Man kann das auch auf die Schulklasse oder andere Örtlichkeiten übertragen. Und dieser Arbeitskollege oder Schulkamerad ist im Allgemeinen schon ein durchaus verträglicher Mensch. Man kommt auch meist irgendwie einigermaßen aus mit dem. Nur hin und wieder, da nervt er oder sie. Nervt ganz gewaltig. Die Eigenarten des anderen, wenn die so zum Vorschein kommen, die gehen mir dann doch schon merklich auf den Keks. Und je nach eigener Tagesform sitzt man das halt aus. Aber es kommt auch vor, dass man deswegen schon mal bis hin ausrastet. Zumindest fällt meinerseits dann irgendwann ein gehässiger Kommentar. Eigentlich will man das nicht. Man möchte sich durch den anderen ja nicht so nerven lassen. Man hat ja auch nicht allzu viel mit dem zu schaffen, außer dass man halt in einem Raum sitzt. Aber es passiert leider immer wieder. Die Frage ist, was spielt sich da bei mir eigentlich ab? Solche Begegnungen, wie ich sie jetzt vom Arbeitsalter oder aus der Schule oder sonst woher geschildert habe, die finden sich auch hier mitten unter uns, finden sich in der Gemeinde. Wir erklären es uns dann gerne damit, dass wir ja auch schließlich Menschen sind. Und dass man schließlich nicht zu allen gleich eine gleich gute Beziehung haben kann. Mit den einen stimmen halt die Chemie, bei den anderen stimmt es halt weniger. Aber das ist, denke ich, leider zu oberflächlich gedacht. Es lohnt sich, da etwas genauer drauf zu schauen. Schließlich soll doch gerade das Miteinander in der Gemeinde nicht bloß eine Kopie der allgemeinen Gesellschaft um uns herum sein, sondern etwas anderes, etwas Besonderes. Eine mögliche tiefere Ursache findet sich hier. Wir behandeln unsere Mitmenschen und auch die Geschwister in der Gemeinde nur als ein S, sozusagen als ein Neutrum. Man könnte es auch so ausdrücken: Wir gehen nicht in jedem Fall wie reife Persönlichkeiten miteinander um, und darum können wir den anderen auch nicht wirklich lieben. Das will ich erklären. Jeder Mensch durchläuft ja in seiner Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen etliche Stationen. Die legendäre Pubertät ist ja wohl das uns am häufigsten bekannte oder die am häufigsten bekannte Station. Und auf jeder unserer Entwicklungsstufen erleben wir auch unsere Umwelt anders. Vergangenen Dienstag durfte unser 7. Enkelkind das Licht der Welt erblicken und wir telefonierten am Mittwoch dann, am Tag danach, mit unserer Tochter in der Klinik und hörten das Stimmchen des Kleinen. Das ist natürlich toll, sowas erleben zu können. Er hatte halt Hunger. Und so ein Säugling erlebt natürlich, dass er von anderen versorgt wird. Das ist seine Wahrnehmung. Und fehlt ihm etwas, dann schreit er sein Bedürfnis ungebremst heraus und nimmt so seine Welt wahr. Später in der Entwicklung reagiert das kleine Kind, Eltern wissen das nur zu gut, mit Nörgeln, mit Jammern, mit Betteln, ja manchmal auch mit Zorn, wenn es nicht seinen Willen bekommt. Der pubertärende Jugendliche fühlt sich häufig ganz schnell persönlich angegriffen oder auch verletzt. Und gern wird in dem Alter dann die eigene Leistung aufgerechnet gegen andere, die ja sowieso viel zu wenig tun. Und Verantwortung wird nur zu gerne auf irgendwen oder irgendwas geschoben. Ich bin doch nicht schuld. Und erst wenn wir erwachsen geworden sind, haben wir gelernt, hoffentlich, unsere Wünsche und Bedürfnisse auch offen zu kommunizieren. Wir sind fähig, die Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Wir haben gelernt, andere zu respektieren, auch wenn ich sie nicht so furchtbar gerne mag. Und schließlich weiß man ja auch von sich selbst, dass Fehler nicht ausbleiben. Darum kann ich sie auch bei anderen aushalten. Ja, einem Erwachsenen wird es sogar möglich, sich in die Lage eines anderen zu versetzen, sozusagen in seinen Schuhen ein paar Meter zu laufen, um ihn besser zu verstehen. Ich habe eben beschrieben, dass es vorkommt, da geht jemand mir mit seinem Äußeren, mit seiner Stimme, mit seiner Art ziemlich auf den Keks. Und die eigene Reaktion kommt dann entsprechend so aus dem Bauch heraus. Und wenn immer ich das erlebe an mir, dann ist das ein deutliches Zeichen, ich reagiere eigentlich noch nicht als Erwachsener, sondern immer noch auf einer anderen Stufe meiner Entwicklung. Die andere Person, über die ich mich da gerade aufrege, ist so betrachtet, ich sagte schon, für mich nur ein Etwas, das mich nervt, das mich ärgert. Aber es ist leider kein Du, keine Person, der ich auf Augenhöhe begegne. Und das hat erstaunlicherweise auch seine Auswirkung auf mein geistliches Leben, auf mein Erwachsenwerden im Glauben. Solange ich den anderen nämlich nur als etwas betrachte und entsprechend aus dem Bauch heraus auf ihn reagiere, kann ich ihn auch nicht wirklich lieben. Vielleicht liebe ich sogar ein Etwas an dem anderen, was ich schätze. Aber wehe, wenn bei dem mal eine andere Seite zum Vorschein kommt, dann bin ich enttäuscht. Dann wird es schon wieder ein bisschen schwerer mit dem Lieben. Nicht wenige Auseinandersetzungen, vielleicht denkt ihr mal da so ein bisschen in eure Geschichte zurück, nicht wenige Auseinandersetzungen, auch innerhalb einer Gemeinde, haben ihre Wurzel schon mal in solchen Enttäuschungen. Weil ich etwas von dem anderen erwartete, statt dass ich ihm als einzelner Person, als ganzer Person begegnete. Weil etwas mir von dem anderen nicht geboten wurde, bin ich verschnupft, wie ein Kind, das nicht bekommt, was es gerade will. Dass dabei dann die Liebe untereinander auf der Strecke bleibt, kein Wunder. Wie könnte es doch so ganz anders sein? In der Apostelgeschichte, Bibelleser kennen diese Szene, wird ja mehrmals über die Gemeinde berichtet, sie waren ein Herz und eine Seele. Und in seinem Brief an die Philipper schreibt der Apostel Paulus: Nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Das haben die ersten Christen ausgelebt. Und das hat die Nicht-Christen sich die Augen reiben lassen. So beschreibt es die Apostelgeschichte. Einfach wie die miteinander umgegangen sind, das war schon fast Evangelisation genug. Und wir dagegen hängen oftmals fest in dem und an dem, was wir miteinander in der Gemeinde erlebten oder auch bloß nur durch Beobachtung miterlebten. Und der Frust darüber sitzt bei manchen ganz, ganz tief. Dabei kann das so anders sein. Es kann anders sein, wenn immer wir uns üben in der Liebe zueinander als solche, die geistlich erwachsen geworden sind. Und dabei mag uns das Vorbild von Jesus helfen. In diesem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, den ich las, zeigt Jesus auf, welches Vorbild er setzt. Jesus gebraucht das Beispiel des Weizenkorns, das in die Erde hineingesät wird. Und er sagt, er selber ist dieses Weizenkorn. Solch ein Samenkorn stirbt in der Erde ab. Doch aus diesem Absterben heraus sprießt dann neues Leben hervor, nämlich der Trieb, an dem der Halm wächst und schließlich die Ähre mit etlichen Körnern. Und womit Jesus so seinen eigenen Weg und seinen eigenen Auftrag beschreibt, stellt er es auch als Beispiel hin für uns andere, für die, die ihm nachfolgen. Jesus legt es nicht darauf an, dass er selbst gut wegkommt. Er ist nicht darauf aus, Karriere zu machen, vor den Menschen als strahlender Sieger hervorzugehen. Das ist nicht sein Ziel. Ein paar Verse später sagt er ausdrücklich, es ist mein Auftrag, diesen Weg zu gehen, dazu bin ich in diese Stunde gekommen. Und Jesus kann das so leben, kann da so diesen Weg gehen, weil er sich gehalten und geborgen weiß in der Hand des Vaters. Das ist sein Platz, sein Standort. Und er lebt ganz in dem Auftrag des Vaters. Und weil das so ist, kann er loslassen. Darum kann er sogar sich selbst sein Leben loslassen, damit neues Leben wird. Und das geschah zu unserer Rettung. Gott sei Dank. Man kann diese Haltung von Jesus aber auch so verstehen, weil er so ganz im Auftrag des Vaters lebt, kann er all seine Energie ganz auf den anderen Menschen konzentrieren. Jesus sieht also von sich selber ab und sieht den anderen Menschen ganz an. Und zwar nicht als Objekt, als etwas, das er verändern müsse oder das er irgendwo auf eine andere Spur setzen müsse. Jesus begegnet dem Menschen, dem anderen, ganz auf Augenhöhe. Er ist ihm ganz ein Du. An einer der bekanntesten Beispielgeschichten, die Jesus erzählte, wird das übrigens ganz schön deutlich. In einem Gespräch erzählt Jesus ja Folgendes. Da war ein Mann unterwegs zwischen den Städten Jerusalem und Jericho. Diese Strecke war für einen Alleinreisenden nicht ungefährlich und so kam es, dass er auch prompt überfallen und ausgeraubt wurde. Verletzt lag der Mann nun abseits der Straße, hilflos der brennenden Sonne ausgeliefert. Nach einer Weile kommt ein Priester des Weges gewandert und er sieht den Verletzten da liegen. Und nun beschreibt Jesus, der ging einfach vorbei. Da ist es mal lohnend zu spekulieren, was wohl im Kopf dieses Priesters vorgegangen sein mag, als er den Überfallenen da liegen sah. Vielleicht dieses, ach du meine Güte, auch das noch. Dabei bin ich schon so spät dran. Das muss jetzt mir auch noch passieren. Ich kann mich doch unmöglich damit jetzt noch beschäftigen. Das wird mir jetzt alles zu viel. Dann, so erzählt Jesus, kommt ein Levit vorbei. Auch einer, der es mit dem Gesetz und den Geboten Gottes ja besser wissen müsste. Doch auch der sieht den Verletzten und geht vorbei. Dessen Gedanken waren vielleicht: Davon lasse ich mir jetzt meinen wohlverdienten Ruf Feierabend nicht verderben. Wenn ich mich jetzt darum noch kümmere, dann kommt ja meine Familie zu kurz. Schließlich kann ich auch nicht die ganze Welt retten. Was diesen beiden zugegeben frei ausgedachten Reaktionen gleich ist, sie sehen den dort auf Hilfe Angewiesenen als eine Sache an, als etwas, das ihre eigenen Pläne und Wege durchkreuzt. Und dann kommt ein Samariter des Wegs, erzählt Jesus. Und in diesem Samariter, wie Jesus ihn schildert, scheint die Art von Jesus selbst durch. Der Samariter, also Jesus selbst, sieht den Menschen an und sieht ihn richtig an. Nicht als seinen eigenen Weg etwas Störendes, sondern als du, als den, der ihn jetzt gerade braucht. In der Geschichte, die Jesus erzählt, lässt sich der Samariter ganz auf den Verletzten ein, setzt sich für ihn ein. Der andere wird ihm über alles andere, über seine Zeit, über seine Pläne, über sein Geld, wird ihm über alles andere wichtig. Und das möchte Jesus uns lehren. Nicht alleine allgemeine Aufforderung, dem anderen Hilfe zukommen zu lassen, so nach dem Motto Nächstenliebe ist das übliche Allgemeine. Dann ist die Gefahr nämlich groß, den anderen auch nur wieder als ein Etwas zu sehen, als etwas, dem ich mich ja als guter Christ widmen müsste. Nein, Jesus lehrt, dass uns der andere als Gegenüber wichtig sein möchte, als ein Mensch, der unsere ganze Aufmerksamkeit wert ist. Denn der andere ist ein einmaliger Mensch, der von Gottes Liebe gesucht ist. Er ist nie und nimmer ein Etwas, das mich in meinen Zielen stört oder, was genauso schlimm wäre, ein Etwas, das ich für mich sogar instrumentalisieren, also einsetzen könnte für meine Zwecke. Auch darin sind wir ja Meister unseres Fachs. Wir beurteilen Menschen häufig unbewusst danach, wie sehr sie uns persönlich denn nützlich sein könnten. Wie sehr sie mir hilfreich sein können, dass ich was von dieser Begegnung und von dieser Beziehung habe. Wer sich so verhält, sieht eigentlich nur sich selbst im Mittelpunkt. Aber im übertragenen geistlichen Sinne, das ist das Reifestadium eines Kindes oder eines Pubertierenden, jedoch nicht das eines geistlich erwachsen gewordenen Menschen. Im Glauben erwachsen werden, dazu aber möchte Jesus uns bewegen. Er hat es uns in seiner Person vorgemacht und jeden Moment seiner Tage war er mit dem Vater verbunden. Das können wir immer nachlesen in Evangelien. Er lebte aus dieser tiefen Beziehung, die der Vater zu ihm hatte und er zu ihm. Jesus war sich bewusst, jeden Augenblick in meinem Leben ist der Vater im Himmel da und ich bin in seiner Hand. Und weil Jesus so mit dem Vater verbunden war, konnte er auch ganz bei dem anderen Menschen sein, der gerade vor ihm stand. Gedanken an sich selber, Rücksichtnahme auf sich selber waren ihm fremd. Denn durch seine Verbundenheit mit dem Vater war er frei davon, den anderen ihm gegenüber auf ein Etwas zu reduzieren. Weil er dem Vater ganz gehörte, konnte er sich ganz dem Menschen vor ihm widmen. Konnte er den Menschen wirklich sehen? Konnte er sehen, was der andere brauchte? Und so war er zu echtem Mitgefühl fähig. Es wäre ein erster Schritt, im Glauben erwachsen zu werden, fängt also damit an, dass ich mir meiner Geborgenheit in Jesus ganz neu bewusst werde. Dass ich anfange, mich darüber einfach nur zu freuen. Wieder und wieder, nicht mehr und nicht weniger. Den Tag morgens so starten, ich darf aufwachen und darf diesen Tag erleben in der Gegenwart meines Herrn. Ich bin in seiner Hand aufgefangen. Und nicht erst, mit wem ich heute wieder zu tun bekomme. Diese Dankbarkeit, diese Freude darüber, in Jesus geborgen zu sein, das verändert mich. Das lässt mich auch anderen gegenüber neu und anders sein. Und das fängt an hier unter uns in der Gemeinde der Christen. Denn in der Begegnung mit den anderen ist ja auch immer dein Herr dabei. In ihm hast du ja alles, was du brauchst. Sicherlich kennen viele dieses Lied, das fröhlich gesungen wird. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Du bist der Wert, der wirklich zählt. Und dann kommt es, alles bist du mir, Herr. Also so bist du doch rundum zufrieden und ausgeglichen. Und das spürt der andere, dem ich begegne, mehr und mehr. Okay, das ist ein Ideal, was ich hier vielleicht zeichne. Nicht zuletzt, ich selbst weiß, wie weit ich häufig genug dann wieder davon entfernt bin. Aber sich diesen Zusammenhang einmal bewusst zu machen, ist ja bereits ein erster Schritt, erst einmal selbst verändert zu werden, um dann auch im Miteinander anders zu sein. Da ist es dann naheliegend, dass ich zum Beispiel in einem Konflikt mit anderen auch anders reagieren kann. Jetzt ist der andere ja nicht mehr mein Konkurrent oder mein Feind, er ist niemand, den ich überwinden oder gar besiegen muss, sondern der andere ist zuallererst, wie ich selber, auch ein Ebenbild Gottes und ein durch Jesus über alles geliebter Mensch. Diese Haltung habe ich nicht in meiner Westentasche parat, das braucht tägliche Übung, damit es wirklich zu einer geistlichen Eigenschaft wird. Und diese Übung besteht darin, Jesus immer wieder anzuschauen, in seine Fußstapfen zu treten, so wie wir es in der Lesung vorhin gehört haben. Und starten dürfen wir damit hier, an diesem Platz, hier in der Gemeinde. Ja, sie ist uns sozusagen gegeben als Übungsfeld, um wirklich lieben zu können. Und dann werden wir es erleben dürfen, dass die Welt um uns herum tatsächlich darüber staunt, welcher Umgang hier herrscht. Die Weltgesundheitsorganisation hat einmal festgestellt, zu den Grundbedürfnissen des Lebens gehören nicht nur Essen und Trinken und ein sicheres Dach über dem Kopf, sondern es gehört auch dies zum Leben, nämlich echte Liebe in einer verlässlichen Beziehung. So hat es die WHO formuliert. Aber das alles erfahre ich gerade das letzte Jahr nur bei Jesus. Und selbst davon erfüllt, kann ich es dann auch wirklich an andere weitergeben. Ich bete mit uns. Wir bekennen dir, Herr, dass wir immer noch Lernende sind. Lernende darin, von dir lieben zu lernen, dich als Vorbild zu haben, um geistlich erwachsen zu sein. Stärke uns durch deine Kraft, durch deinen Geist, dass wir mehr und mehr verwandelt werden in dein Bild. Amen.